listening to Ramley Radio. Hi, I'm Sam Logano, the stadium voice of the Rams, and you're listening to one of the finest podcasts on the Rams for the Deutschland and across the EU. Meissenhaus, Rams House.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Ramley Radio. Heute wieder im originalen Format, also nur mit mir und dem guten Marcel.
Hallo.
Und wir haben erst ein wenig nachzuholen, also die restlichen Free Agent Signings, die wir ja leider nicht mehr machen, nicht mehr rausgebracht haben. Sorry, war meine Schuld. Und danach geht's aber auch schon direkt in den ja erst gestern abgeschlossenen Draft. Wir sind also fast schon tagesaktuell, Marcel.
Unglaublich. Aber bevor wir in die News noch reingehen, möchte ich erstmal Danke an die ganzen Leute sagen, die sich jetzt im Rams Germany Verein angemeldet haben. Wir sind ja seit Donnerstag live mit unserer Homepage und das Feedback von euch war überwältigend. Also vielen Dank an dieser Stelle an euch, die sich angemeldet haben. Wir freuen uns auf das ganze Projekt und wir haben noch viel vor damit.
Auf jeden Fall. Wir können ja direkt jetzt darauf verweisen, wenn ihr euch noch mal ein wenig mehr zu den Draftpicks durchlesen wollt. Da ist gerade eben erst ein richtig guter Artikel vom Rune online gekommen, der sich ein bisschen eine Recap dazu geschrieben hat.
Genau, und oder wer zu faul zum Lesen ist, hört einfach die Podcast-Folge, die jetzt kommt, an.
Das ist genau das, was ich auch sagen wollte.
Sehr schön, Simon, sind wir uns mal wieder einig. Wunderbar.
Auf jeden Fall. Heute auch in etwas, ein klein wenig anderer Konstellation. Heute wird nämlich Marcel den Großteil des Redens übernehmen, weil der hat sich dieses Jahr mit dem Draft deutlich mehr beschäftigt als ich.
Ja, und dafür bin ich auch ziemlich im Arsch dafür. Also nach der Folge geht's sofort ins Bett.
Bei mir auch, aber aus anderen Gründen. Ja,
ich brauche gefühlt 3 Wochen Urlaub.
Marcel konnte sich beschäftigen. Ich habe Teile der ersten Runde geguckt und dann immer mal wieder sporadisch rein, weil ich habe über diese letzte Woche 65 Stunden so gearbeitet und hatte leider nicht die Chance, mich so richtig damit zu beschäftigen. Ich habe heute aber alle Draft-Profile gelesen. Ich habe mir meine Gedanken gemacht. Und gerade was die O-Line-Situation hat, möchte ich noch mal zumindest einen kleinen Monolog halten. Aber genau. Ein Großteil Beschäftigung hat dieses Mal Marcel getan.
Ja, dann fangen wir an mit den vergangenen News, die eigentlich schon uralt sind, aber wir wollen sie nicht ganz unerwähnt lassen, Simon.
Ganz genau. Wir haben erstmal noch final unsere Abgänge, wo die Spieler hingegangen sind zu anderen Teams. Gerald Everett werden wir zweimal das Jahr wiedersehen. Der ist zu den Seahawks gegangen. Endlich mal ein Tight End für die Seahawks, der nicht komplett über den Berg ist. Das hat mich ein wenig überrascht. Weiterhin, Troy Hill geht zu den Browns, trifft sich da wieder zusammen mit
John Johnson.
Richtig cool. Die bauen eine richtig geile Defense.
Die haben jetzt durch den Draft auch eine richtig geile Defense.
Ja, auf jeden Fall.
Heftig.
Morgan Fox, ich werde dich jetzt schon vermissen, geht zu den Panthers. Austin Blythe ist bei den Chiefs. Teil ihrer komplett neu gebauten O-Line. Finde ich insane. Vor allem Austin Blythe hat einen 1-Million-Deal gerade mal für ein Jahr. Den hätte man theoretisch halten können. Finde ich irgendwie uncool.
Ja, ich auch.
Malcolm Brown geht, aber generell zum Thema O-Line möchte ich mich ja, wie gesagt, später noch mal äußern. Malcolm Brown geht zu den Dolphins. Deren Running Back Squad bleibt uninspiriert. Josh Reynolds zu den Titans. Da könnte er vermutlich sogar Starter werden, weil die haben nicht so richtig krass viel. Und Johnny Mund, der Third String Tight End, der primäre Blocking Tight End, bleibt bei uns Rams.
Yeah, damit haben wir ganze 2 Spieler aus unserer 2020er-Saison behalten. Juhu!
Ja, insgesamt. Wir haben aber noch ein Signing gemacht. Ich muss gerade noch mal die Vertragsdetails aufmachen, aber ich kann euch ja schon mal verraten, wer es war. Ihr werdet es natürlich schon wissen. DeSean Jackson. Pick, den ich überhaupt nicht mag.
Ja, aus sportlicher Sicht kann man es verstehen, aber aus menschlicher Sicht vielleicht nicht ganz so.
Auch aus sportlicher Sicht finde ich es fraglich.
Ja, durch seine Verletzungen sicherlich schon, aber er ist ja trotzdem ein guter Receiver ohne Verletzungen gewesen. Von daher, ja.
Die Sache ist, dass er, ich gucke mal, ob es in den Statistiken gerade drin ist. Er hat letztes Jahr 4 Spiele gestartet, 5 überhaupt nur gespielt. Das Jahr davor 3 Spiele gespielt. Das letzte Mal, dass er eine vollständige Saison gespielt hat, war 2013.
Ja. Schon lange her, ja, das stimmt.
Aber und dafür ihm 3,2 Millionen zu geben, finde ich hart.
Ja, das stimmt. Aber da kommt auch ein bisschen, glaube ich, der Aspekt mit rein, dass ich McVay und DeSean Jackson kennen aus den Zeiten von Washington. Da haben sie ja, da war er Wide Receiver Coach McVay und da haben sie sich quasi lieben gelernt. Was war er?
Tight End Coach war McVay.
Ja, glaube ich, war zwischenzeitlich auch mal Wide Receiver Coach, aber nagel mich nicht fest. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kennen sich die beiden und da ist eine gewisse Chemie entstanden und die wollte jetzt McVay mit der Verpflichtung von DeSean Jackson jetzt halt auch bei den Rams wieder haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt sein letztes Jahr ist, so in der NFL.
Ja.
Je nachdem,
ich bezweifle es. Und wir haben ja quasi auch schon sein Replacement gedraftet.
Ja, richtig. Genau.
Insgesamt, ich möchte noch mal festhalten, DeSean Jackson hat sich nie für seine ganz ekelhaft antisemitischen Kommentare entschuldigt und ich hoffe, dass er sich verletzt. Und dass ich ihn nie wieder auf dem Feld sehen muss.
Gut.
Nee, ich wünsche ihm natürlich nicht, dass er sich ganz schwer verletzt. Ich hoffe einfach, dass Tutu Atwell sich so entwickelt, dass er einfach den Starting-Spot von DeSean Jackson sich klaut. Das klingt besser.
Ja, früher oder später wird das so oder so passieren. Dann kam noch eine Verpflichtung rein, Simon. Die hat dir im ersten Moment gar nicht so gefallen.
Wir haben einen Panther geholt.
Richtig, ja.
Aber auch dazu möchte ich etwas aussagen. Ich habe mich ja schlau gelesen. Das ist ein Lefty Panther. Ich habe seinen Namen jetzt natürlich nicht im Kopf und in unserem
Corey Boyoriges. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Sorry.
Kein Plan. Auf jeden Fall ist das ein Lefty Panther. Was das Besondere ist, du kriegst einen anderen Spin rein, als jetzt ein rechtsfüßiger Panther hat. Das heißt, das sorgt öfter mal dafür, dass Punts gemufft werden, also dass du den Ball nicht fängst, sondern ihn irgendwie hinfallen lässt, weil der Spin komisch ist und du das nicht gewöhnt bist. Und dadurch, dass der Trend immer weiter zu Lefty Panthern geht, dass die öfter jetzt mal in der NFL vorkommen, vor ein paar Jahren war der Einzige, der das regelmäßig gemacht hat, Bill Belichick. Und da hat eben auch genau das funktioniert, dass man, dass die Returner da nicht so richtig drauf vorbereitet waren und dann der eine oder andere Punt fallen gelassen wurde. Da möchte man sich halbwegs drauf vorbereiten und ansonsten ist der laut Coaching-Staff nur Covid-Versicherung.
Also es wird kein Panther-Battle geben, so wie letztes Jahr mit dem Kicker-Battle. Das wird es nicht geben. Ja, ganz kurz zu dem Spieler an sich. 24 Jahre ist damit noch sehr relativ jung. Kam als undrafted Free Agent in die Liga, wurde von den New England Patriots damals in die Liga geholt und hat seine letzte Saison bei den Buffalo Bills verbracht. Und hatte da eigentlich sein Karrierehoch, was Punt-Yards betrifft.
Ja. Guter Panther ist zumindest die Einschätzung vom Sunday Kicker Podcast. Und dem vertraue ich in solchen Sachen blind.
Die sind ja auch Experten für Special Thema Kicker und Panther. Ja. Von daher kann man denen schon vertrauen, ja.
Ich bin nur Experte fürs Panther feiern.
Ja, genau. Ansonsten, mehr News haben wir nicht. Ich würde sagen, wir gehen dann in den Draft hinein. Die erste Runde war standesgemäß ruhig. Da hatten wir noch Auszeit. Ging ja erst am zweiten Tag los.
Begann der Draft des Trade-Downs.
Ja, aus eigentlich 6 Picks, die wir anfangs hatten, haben wir dann insgesamt 9 Picks draus gemacht und haben damit dann halt auch logischerweise 9 Spieler im Draft geholt. Ich würde sagen, Simon, wir gehen der Reihe nach durch, erklären ein bisschen was zum Spieler.
Ja.
Wir werden nochmal eine Folge bringen, wo wir mit einem Rookies- oder College-Spieler-Experten genauer auf die Spieler eingehen werden.
Der Scouting-Experte.
Oder Scouting-Experte, ja. Und da wird dann ausführlich über die ganzen Picks gesprochen.
Weil alles, was wir tun können im Moment, ist auch Draft-Profile lesen und das für euch wiedergeben. Aber wir werden dann tatsächlich, haben jemanden für euch organisiert, der tatsächlich Gamefilm geguckt hat und das auch eine ganze Menge davon. Und der wird uns zusammen mal dafür ein bisschen was erklären. Freue ich mich drauf.
Ja, ich mich auch, sehr sogar. Ja, erster Pick.
Etwas überraschend.
Alle haben gehofft, es wird kein Wide Receiver oder kein Running Back. Was wurde? Ein Wide Receiver. Die Reaktionen waren bei mir ähnlich wie letztes Jahr.
Du hast dein neues Lieblingsbild verwenden können.
Ja, richtig, ich habe mein neues Lieblingsbild verwenden können. Aber die Reaktion war ähnlich wie letztes Jahr bei der Cam Akers Draft-Bekanntgabe. Ich habe erstmal gefragt, warum?
Ich kann dir erklären, warum.
Ja, dann.
Wir haben an der Nummer 57 Wide Receiver Tutu Atwell gedraftet. Als Versicherung dafür, dass sich DeSean Jackson auf jeden Fall verletzen wird. So einfach ist es, aber, beziehungsweise, was ich auch ja vorhin gesagt hatte, ich hoffe nicht drauf, dass er sich verletzt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er sich tun wird. Andere Sache: Tutu Atwell ist aus Louisville. Ist ein unglaublich schneller Receiver. 4.39 40. Ein Hammer. Ist ein bisschen klein. 5 Fuß 8,7. Ist ganz schön klein. Vor allem mit nur 159 Pfund Gewicht.
Ist der. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was das in deutschen Zahlen sind, 1,75 Meter groß, ungefähr 75 Kilo.
Krass.
Ja.
Das ist einfach 5 Zentimeter kleiner als ich. Endlich mal Footballspieler, die kleiner sind als ich. Alternativ dazu, ist halt super schnell, dementsprechend Deep Threat. Und Matt Stafford hat da eine Rakete an seinem Arm. Der wird das auf jeden Fall ausnutzen. Alternativ dazu ist Tutu Atwell auf jeden Fall derzeit noch ein Gadget-Spieler. Das heißt, man kann viele Screen-Pässe erwarten oder Jet-Sweeps und so. Das ganze Zeug, was McVay ziemlich gerne mag. Wenn du ihn da kreativ schemst und in Space bringst, kann der auf jeden Fall ganz, ganz eklig gefährlich werden. Gerade, ich habe extra noch mal einen Kommentar von meinem Lieblingsreceiver oder einem meiner Lieblingsreceiver der Geschichte. Chad Johnson, Ocho Cinco, der findet Tutu Atwell richtig gut. Dass er Coverages manipulieren kann an der Line of Scrimmage, dass er da schnell weg kann, die Defense stretchen. Und wenn Ocho Cinco sagt, er ist gut, dann sage ich auch, der ist gut. Kurze Schwäche noch, er ist natürlich ist nicht so der krasseste, was halt das Gewicht angeht. Das heißt, der kann zum Beispiel im physikalischen Press nicht so richtig krass. Und er ist halt noch nicht so der perfekte Routenläufer, aber auch etwas, das sich noch entwickeln kann. Gerade wenn man ihn jetzt im Weightroom einsperrt oder so. Okay, Marcel, erzähl uns doch vom nächsten Spieler.
Genau, ich wollte noch was ergänzen zu Tutu Atwell. Man hat den Spielertyp in Kansas City mit Tyreek Hill. In die Richtung könnte das ein bisschen gehen. Also Tyreek Hill ist ja auch nicht der Größte, aber dafür sauschnell, also eine richtige Rakete. Da kann man ein bisschen vergleichen und weiß ungefähr, was man für einen Spielertyp hat.
Ich möchte eingehen, Tyreek Hill, als er in die Liga kam.
Ja, klar. Also
jetzt
schon ohne die NFL-Erfahrung logischerweise.
Tyreek Hill hat sich auch zu einem richtig soliden Routenläufer entwickelt. Und da ist Atwell bei weitem noch nicht.
Nee, kann ja auch gar nicht sein. Also als Rookie und jetzt einem
NFL-Spieler, ich finde nur, sobald ein Spieler schnell ist, da wird ganz schnell die Tyreek Hill, der Vergleich wird ziemlich schnell gezogen. Und das wird meiner Meinung nach ein wenig zu überverglichen.
Okay, also Ja, aber von der Schnelligkeit und vom Spielertyp ungefähr kann man deswegen, dass man da so ein bisschen Anhaltspunkt hat.
Okay, weiter geht's.
Ja. Der zweite Pick war Linebacker Ernest Jones. Ernest Jones ist von der South Carolina Universität und ist der Linebacker, den wir dringend gebraucht haben. Linebacker-Position war ja jetzt nicht so dick und gut ausgestattet, deswegen macht der Pick an dieser Stelle schon sehr viel Sinn. War Mannschaftskapitän in South Carolina, hat in seiner Saison 2020 86 Tackles gemacht und hat ungefähr 9,6 Tackles pro Spiel in 9 Saisonspielen gemacht. An sich für einen College-Spieler sind das schon ganz solide Werte. Das letzte Spiel hat er aufgrund von einer Knöchelverletzung verpasst. Ist jetzt erstmal nicht weiter dramatisch. Ich denke, da hat er sich schon sehr gut erholt davon. Ist ein sicherer und kräftiger Tackler mit langen Armen, also kommt relativ schnell an die Gegner ran.
Gut für uns. Unsere Spieler haben ja letztes Jahr ganz schön viele Tackles verpasst.
Ja, das stimmt. Also das war ein großes Manko. Es war der Nummer 1 Pick unseres Front Office. Die wollten ihn unbedingt haben und sie haben ihn bekommen. Nicht der größte und nicht der schnellste Running Back auf der Position, hat deshalb ein bisschen Probleme in Coverage. Also das ist so ein bisschen seine Schwäche. Ich denke, mit gutem Coaching kann man das auf jeden Fall wieder ausgleichen. Ist intelligent von seiner Spielweise her und ähnlichen Leader wie unser 6-Runden-Pick letztes Jahr, Jordan Fuller.
Ja, das ist das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich so sein Draft-Profil gelesen habe vom Team-Captain, der als intelligent und guter Leader bezeichnet wird, der vielleicht aber nicht so perfekt das NFL-Physische hat, der ein bisschen quasi die Athletik fehlt und noch so ein paar Kratzer drin sind. Und das hat mich direkt so vom Profil her an Jordan Fuller von letztem Jahr erinnert. Mal sehen, ob er genauso einen Einschlag machen kann.
Es wäre schön und es wäre auch notwendig, dass halt die Linebacker ein bisschen besser blocken und tacklen. Nicht blocken, sondern tacklen vor allem. Das wäre wirklich wünschenswert. Ja. Genau. Also der Pick, mit dem bin ich voll fein. Da gibt es nichts grundsätzlich dran auszusetzen. Ja. Finde ich gut, dass man so früh dann tatsächlich doch einen Linebacker gedraftet hat, wo die Rams ja eigentlich dafür bekannt sind, nicht so viel im Draft an Linebackern zu investieren.
Du hast ja immer noch Kenny Young auch. Der auf jeden
Kaiser
Fall da sein
auch noch.
Kaiser, der halt aber auch oft verletzt ist.
Ja, und das ist auch noch so ein Punkt bei Ernest Jones jetzt. Er könnte theoretisch Kaiser früher oder später, je nachdem wie die Entwicklung ist, durchaus ersetzen. Mal gucken, wo da die Reise hingeht mit ihm. Weil halt Kaiser leider auch oft verletzt ist. Aber wenn Kaiser spielt, ist er auf jeden Fall auch ein guter Typ. Darf man nicht unterschätzen. Ja.
Ich glaube, Kaiser geht aber auch jetzt quasi dieses Jahr in die Free Agency.
Ja, genau, ich glaube auch, ja. Genau. Möchtest du noch was ergänzen, Simon? Hast du in deinen Tapes gucken noch was entdeckt bei ihm?
Ich habe in den Profilen, die ich jetzt gelesen habe, nichts mehr so richtig gefunden. Außer halt, ich habe noch mal so ein bisschen vom Front Office Interviews, die waren total hoch auf ihm, war ihr Nummer 1 Linebacker. Ich nehme an, das wird von den realistischen sein. Weil ansonsten sind da natürlich solche Linebacker, die in der ersten gegangen sind. Und sie hätten ihn theoretisch auch schon gerne bei 88, was ja eigentlich unser Pick war, oder irgendwo in den 80ern, genommen. Aber dann haben sie doch noch mal zurückgetradet. Und dann war er trotzdem noch da. Ja.
Genau.
Was wir jetzt hier bei beiden Spielern hatten am Anfang, die wurden von den von vielen Talent-Evaluatoren viel später eingeordnet, dass die viel später auf dem Board noch zu haben sind. Aber das ist jetzt seit ein paar Jahren schon das Prinzip der Rams, nicht zu warten und vielleicht holen wir ihn doch noch mit einem späteren Pick und dann geben sie interessiert sie die Evaluation der anderen Leute nicht und gehen halt sicher, dass ihre Jungs auf jeden Fall geholt werden.
Was ja auch Sinn macht, ne? dass man sich da die Spieler holt, die man halt einfach haben möchte, ist halt einfach so. Dafür ist ja der Draft da und nicht irgendwie Best Player Available zu nehmen.
Und das hatte ich vor dem Draft noch mal. Jordan Rodriguez hat einen super interessanten Artikel geschrieben zum Draft-Prozess oder zum Scouting-Prozess der Rams, der ja sehr viel anders von den anderen Teams quasi in der Liga ist, dass man wenig zu Pro-Days geht, dass man mehr auf Interviews setzt und sehr viel auch so GPS-gestützte Daten und sowas auswertet. Und da kommst du halt teilweise zu einem anderen Ergebnis als andere Teams, das am Anfang noch evaluieren. Und bis jetzt hat das ja auch immer sehr gut geklappt. Du hast sehr geile Steals gefunden, wie letztes Jahr mit Jordan Fuller, wie John Johnson. Und deswegen bin ich dieses Mal auch auf jeden Fall gespannt, weil die ganzen neuen Rams sich machen werden.
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich zu unserem nächsten Pick. Pick 117 in der Runde 4 ist der D-Tackle Bobby Brown. Durch die Abgänge von unter anderem Michael Brockers und Fox war auch hier ein Need vorhanden. Und auch den hat man durch die Verpflichtung von Bobby Brown oder durch den Draft von Bobby Brown, ja, hat man den erfüllt. Ist ein sehr athletischer Spieler, der neben Aaron Donald, Sebastian Joseph Day und auch Ashawn Robinson rotieren wird. Ist ein rotational Spieler. Wie oft er dann zum Einsatz kommt, wird sich dann im Laufe der Saison zeigen. Er ist noch kein besonders guter Pass-Rusher, aber man kann ihn auch hier mit gutem Coaching dahin entwickeln, dass er auch den Pass-Rush besser macht. Er ist ein sehr guter Run-Blocker, der Blocks und den Raum für den Running Back quasi verschlingt und die Laufspiele durch die Mitte dann eben stoppt.
Ja, man nennt das im Englischen sehr gerne Eating Space.
Genau.
Finde ich halt krass.
Eating Space, genau.
Ja, das ist jetzt auch, was ich das erste Mal entdeckt habe, dieser RAS-Score, Relative Athletic Score, ist auch off the charts bei ihm. Super gut.
Ja, also auf jeden Fall Need-Pick. Bin ich auch soweit zufrieden damit. Ja. Hat man jetzt nichts besonders schlecht gemacht mit dem Pick, würde ich sagen.
Ja.
Von den Ranks ist er auch ganz gut. Ist übrigens von Texas A&M, ist ja auch kein schlechtes College. Ja. Und ja, soweit zufrieden.
Auf jeden Fall. Jetzt kommt noch mal ein krasser Need-Pick.
Ja.
Weil wir hatten Cornerback-Depth war gar nicht gut. Und dann haben wir uns mit Pick 130 Cornerback Robert Rochelle von Central Arkansas im Gegensatz zu Texas A&M, richtig kleines College, aber Hyperathlet, richtig krass, 4,440. Dazu halt 5'11". Ich hatte ihn teilweise auch als 6,0 gemessen gesehen, also 1,80, knapp unter 1,80. Und damit kannst du eigentlich fast alles covern mit einer 4,40 und 6 Fuß groß. Super athletisch. Und im Senior Bowl hat er wohl richtig gut abgeschnitten, konnte einige gut covern. Und ja, wird auf jeden Fall einen Rosterplatz finden. Einfach dadurch, dass wir die Cornerback-Depth nicht so wirklich haben.
Und es gibt schlechtere Cornerbacks, als von Jalen Ramsey zu lernen.
Auf jeden
Apropos
Fall.
Jalen Ramsey, witzige Sache bei dem Pick übrigens. Die Rams haben sich diesen Pick während des Drafts wieder ertradet von den Jaguars. Und der Pick, den wir von den Jaguars ertradet haben, haben wir damals für den Jalen Ramsey-Pick zu den Jaguars getradet. Also wir haben quasi mit unserem eigenen Pick im Draft wieder einen Cornerback gedraftet.
Ja, cool.
Ja,
das habe ich, cool. Hab ich gar nicht gewusst. Das ist sowas, was man verpasst, wenn man nicht live dabei ist.
Ja, fand ich auch sehr witzig. Also, wir hatten einen Cornerback damals geholt und hat jetzt wieder einen Cornerback mit dem quasi mit zweimal demselben Pick geholt. Ja.
Jetzt einen Spieler möchte ich noch ganz gerne, weil den finde ich super geil.
Ganz kurz. In Ansätzen kann man Rochelle vergleichen wie mit dem Ex-Ram-Cornerback Marcus Peters. Die Richtung geht er ein bisschen. Natürlich auch ohne die NFL-Erfahrung bis jetzt, aber so ein bisschen, dass man Vorstellungen hat, wie der Spielertyp ist.
Okay, genau, das war's. Gibt auch schlechtere.
Ja, auf jeden Fall.
Stimmt, das hatte ich auch mal gesehen, dass er teilweise noch so, so ein paar Probleme in Coverage hat, deswegen öfter mal ein Big Play zulässt, aber ansonsten auch sehr aggressiv den Ball spielt. Dass das Marcus Peters kommt, ist da eigentlich gar nicht mal mehr so schlecht. Gefällt mir. So, als nächstes Pick Nummer 141. Tight End in unserem Scheme. Manche haben ihn als Wide Receiver evaluiert. Das Front Office hat sich aber bereits ausgesagt, es wird für sie eine, es ist für sie ein Tight End. Jacob Harris aus Central Florida. Richtig geiler Athlet. Ist 6 Fuß 5 groß, wiegt 219 Pfund. Was sind, das ist schon eine Tight End Größe. Du brauchst noch mal als Tight End ein bisschen mehr Gewicht drauf. Und das ist auch somit das Einzige, wo er nicht so richtig krass ist, ist der Benchpress. Hat er gerade mal 15 gemacht. Wenn da noch mal ein bisschen was dazukommt, wenn er ein bisschen Gewicht zulegt, auf jeden Fall krass. Gerade mit er hat eine 4-4-3 40 gelaufen. 20-Yard-Split in 2,45 Sekunden. Und der Free-Cone in 3,51 Sekunden. Macht insgesamt einen RAS-Wert von 9,88. Das ist in Elite, was Athletik angeht. Und auch Größe und Technik. Oder Größe und Gewicht. Ist ein, wie ich schon gesagt habe, super schneller, athletischer Spieler. Interessante Sache. Der ist tatsächlich erst in seinem Senior-Year zum Football gekommen. Wollte eigentlich College-Fußball spielen. Vielleicht können wir ihn ja doch noch vom deutschen Fußball auch überzeugen. Gibt ja auch den ein oder anderen Fußball-Deutschland-Fan im Roster. Johnny Hacker.
Böse Zungen würden behaupten, wir könnten ihn noch zur Not als Kicker einsetzen.
Harris ist so ein bisschen wie Bryson Hopkins letztes Jahr. Geiler Empfänger. Big Play Potential. Hat aber halt noch so ein bisschen Schwächen als Blocker. Und ja, du kannst ihn als Jump-Ball-Receiver einsetzen, weil er ist somit der Größte im Roster. Ich hab so am Anfang gesagt, so ein bisschen das, was man Ende der Saison immer wieder mit wer ist er wieder mit der Thailand, der jetzt bei Seattle ist. Marcel, hilf mir. Unser ehemaliger nicht Higby. Gerald Everett.
Ja, haben wir vorhin noch drüber geredet.
Ja, ich bin doch ganz schlecht mit Namen. Nee, ist so.
Ja.
Wochenlang kannte ich den Namen von meinen Kollegen nicht.
Ja.
Ganz schlimm. Der, so ein bisschen, was man da die letzten Wochen mit Everett versucht hat, könnte der jetzt aber noch so mal ein bisschen besser machen. Dazu noch auch ein Special Teamer. Was viele gesagt haben, aufgrund der krassen Athletik und Geschwindigkeit, vielleicht der beste Special-Teamer des Drafts. Ist auch etwas, das wir jetzt noch öfter sehen werden. Die Rams versuchen, ihr sauschlechtes Special-Teams von letztem Jahr zu verbessern.
Ja, und man muss auch zusätzlich sagen, dass der Draft der Rams ziemlich auf athletische Spieler ausgelegt war. Also es gab eigentlich fast keinen Spieler, der nicht athletisch war.
Richtig krass, ist halt so ein kompletter Unterschied zu den Drafts von den letzten Jahren.
Ja, absolut.
Wo du eher so auf Techniker anstatt auf Athleten gegangen bist. Und jetzt haben wir mal das Gegenteil. Und ich glaube, das gleicht sich ganz gut aus.
Finde ich auch, ja. Die größte Schwäche von Jacob Harris ist meiner Meinung nach, oder was ich gelesen habe, sind die Drops. Also er lässt Bälle sehr oft fallen während des Fangens, so rum. Was vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass er Fußball vorher gespielt hat und da darf man halt logischerweise mit der Hand nicht hingehen.
Aber
das ist so, und das ist so seine größte Schwäche mit. Ansonsten super Anspielstation für Stafford, der ja solche Spiele liebt. Ich freue mich auf ihn, ganz ehrlich.
Ja. Hast ja letztes Jahr krass gesehen, dass Stafford ja, wie heißt da wieder, TJ Hockenson, richtig gut bedient hat. Ich glaube, wir werden Titans dieses Jahr sehr viel sehen. Und gerade, dass du Higby dann im Blocking hast, wenn du wieder ins 12-Personal gehst, da könnte der ordentlich was machen. Oder man geht halt doch noch mit Bryson Hopkins. Da bin ich mal gespannt.
Ja. Genau.
Erzähl mir vom nächsten Pick.
Ja, kommen wir zu Pick 147 in der fünften Runde ist es. Edge Ernest Brown haben wir da geholt von Northwestern.
Wo wir vorhin noch von, es gibt keine richtig guten, keine richtig schlechten Athleten in diesem Draft.
Ja, gut. Ausnahmen bestätigen die Regel. 1,95 groß, 122 Kilo. Also ein ziemlich solider, gebauter Edge. Er passt sehr gut in unser 3-4-Schema und gibt Morris, also unserem neuen Defense-Koordinator, einen sehr vielseitigen Spieler, mit dem er sich auf jeden Fall austoben kann und der ein bisschen, der in seinem Profil halt passt, was er an Spielern sehr gerne mag.
Brown kann als sowohl als Defensive End in diesem Scheme als auch als Outside Linebacker, also zwischen Edge und Inside noch so ein bisschen rumwatscheln. Hat er noch so ein bisschen Position Flexibility.
Genau, seine 2020er College-Saison war gleichzeitig die erste Saison als Starter und hat da die Auszeichnung als All-Big Ten erhalten. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, was das für eine Auszeichnung ist.
Es ist quasi All-Conference.
Ah, gut, danke Simon. Und verbuchte in dieser Zeit 32 Tackles. 8,5 waren davon Tackles mit Raumverlust. Und er war der zweitbeste Defense-Lineman bei den Wildcats, also bei der College-Football-Mannschaft von Northwestern. Ja. Wird auch wahrscheinlich ja, genau. So viel dazu. Ja.
Erzähle mir von Jake Funk, weil ich habe Brown ist halt nicht so viel zu erzählen, ist relativ Rotational Pass Rusher. Ungefähr so die Rolle, wie Morgan Foxy hatte.
Okay. Also, bei Jake Funk ist der Funk noch nicht so übergesprungen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden.
Aber du bist heute on fire mit den schlechten Witzen.
Heute hau ich sie raus, du. Bumm.
Man merkt uns beiden die Übermüdung der Woche
an. Ja, total. Total. Ganz schön. Ja. 233. Pick in der siebten Runde, ein Running Back. An der Stelle finde ich einen guten Pick. Running Back war meiner Meinung nach ein Need, den wir gebracht haben. Mit drei Running Backs in die Saison zu gehen, ist nicht gerade.
Du brauchst auf jeden Fall Camp Bodies.
Genau, die beste Voraussetzung.
Ja, wie gesagt, Camp Bodies und ein Siebtrunden-Pick kann auch mal ruhig nicht das Roster machen.
Genau. Wahrscheinlich wird Jake Funk oder Funk, wie auch immer ihr das aussprechen wollt.
Ich glaube, man spricht tatsächlich Funk aus.
Funk aus, ja, englische Aussprache. Wäre wahrscheinlich in der früheren Runde gegangen, wenn er sich in seiner Karriere nicht schon zweimal das Kreuzband im linken Knie gerissen hätte. Also ist verletzungsanfällig und hat natürlich durch die zwei Kreuzbandrisse schon eine erhebliche verletzte Karriere. Ja. Ist natürlich, muss mal gucken, inwiefern das Knie da hält und so, aber grundsätzlich würde ich sagen, erstmal spielbereit in dem Zustand.
Knie werden aber potenziell eher schlechter über die Zeit als besser.
Richtig.
Nichts gut.
Er hatte ziemlich wenig Einsätze in seinem College, aber wenn er in Einsatz kam, hat er ungefähr 7,2 Yards pro Carry erreicht. Bei 135 Carries ist das ein sehr guter Schnitt, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
1,77 Meter groß, 92 Kilo, gilt er als in der Richtung schwerer Running Back, der also auch mal als Third-Down-Running Back oder um den Ball in die Endzone zu droppen, eingesetzt werden kann. Die Rams hatten besonders Interesse an ihn, weil er eine besondere Fähigkeit im Special-Team aufbauen könnte. Also das ist auch wieder ein potenzieller Spieler für unser Running Back. Also man merkt schon, man hat durchaus wahrgenommen, dass das Special Team letzte Saison Katastrophe war und will also da eine Veränderung haben und hat sich somit auch schon Spieler dafür geholt. Also ich bin mir dadurch, wie der Draft gelaufen ist, ziemlich sicher, dass wir einen neuen Returner in der neuen Saison haben werden.
Da bin ich mir aber hundertprozentig sicher.
Ja. Werden wir sehen, was da noch rauskommt bei ihm. Ja.
Zwei Spieler haben wir noch.
Ja, du hast noch was gesagt, weil du so O gesagt hast?
Nee, ich hatte nichts mehr im Kopf. Ich bin nur runtergescrollt und habe bemerkt, wir haben ja nur noch zwei Spieler.
Das ist richtig, ja. Also, dann kommen wir zu unserem Pick 249. Auch siebte Runde, ein Wide Receiver, Ben Skowronek.
Skowronek, glaube ich.
Skowronek, blärt. Von Notre Dame, gutes College.
Da kommt Equanimee St. Brown her.
Zum Beispiel.
War eigentlich bei Northwestern.
Richtig. Er ist in der letzten Saison, also hat quasi nur ein Jahr in Notre Dame gespielt und kommt auch von der Northwestern University. Hat also quasi für ein Jahr in Notre Dame gespielt.
Ich habe irgendwie dieses Jahr so viele Northwestern-Spieler im Draft gesehen, wie die ganzen Jahre davor zusammen.
Ja, das war tatsächlich sehr viel, ne?
Ja, die haben ja jetzt einen neuen Head Coach, der da sehr viel umgestellt hat. Und das war ja auch einer der ganz heißen Kandidaten, die jetzt in der einen NFL-Job bekommen sollten oder wo man gedacht hat, die könnten jetzt einen NFL-Job bekommen. Und der hat auch mehrere Interviews gehabt, aber ist dann doch bei Northwestern noch geblieben.
Waren die relativ erfolgreich? Ich
Northwestern war ziemlich gut letztes Jahr, aber ich bin halt auch ich lese gelegentlich mal USC-Statsheets und beschreibe mich da als Fan. Ich bin im College-Football überhaupt nicht drin.
Ja, ich auch nicht, leider.
Ich habe dafür keine Zeit.
Irgendwann ist auch mal gut. 1,80 Meter groß. Ja.
Was? Ich wollte nur sagen, ich lese, ob USC gewonnen hat und freue mich dann.
Okay. 1,80 Meter groß ist der Gute, 99 Kilo. Verpasste letzte Saison 2 Spiele bei Notre Dame. Ganz kurz zu den Stats von Northwestern. 110 Carries, 1417 Yards und 8 Touchdowns.
Meinst du nicht Receptions?
Der gute Wide Receiver. Ja, natürlich Receptions.
Es steht ja aber auch wohlgemerkt falsch.
Ja, Receptions. Und in Notre Dame hatte er 29 Receptions, 493 Yards und 5 Touchdowns. Würde ich sagen, auch ein solider Wert bei beiden Colleges. Ja.
Was er hier
du hast
gesagt hatte, ist auch wieder primär Special Teamer und was er vorhin gesagt hatte, was McVay, glaube ich, sehr, sehr gut gefällt. Sein Lieblingsaspekt des Spiels ist natürlich Blocking. Und da sind die Rams-Receiver ja für bekannt, dafür sehr gute Blocker zu sein.
Ja, so, das ist auch dadurch, dass man jetzt nicht so den Block-Typ Tight End hat, finde ich von daher eine ganz gute Draft-Pick an der Stelle. Ja. Dann kommt unser letzter Pick.
Lass mich noch mal.
Ja.
Wir können jetzt nämlich von einem Opfer der Covid-Saison sprechen, quasi mehr oder weniger.
Ja.
Der hat in 2020 nicht gespielt, weil sein College, Concordia, super kleines College, überhaupt keine 2020-Saison gespielt hat. Das heißt, der hat dann eben kein 2020-Tape gehabt und ist dann trotz einer sehr dominanten Saison in 2019 mit 14,6, 20,5 Tackles.
Die war richtig krass, die Saison.
Ist er ordentlich geslidet im Draft. Könnte, wenn man, wie heißt er wieder vorher, Ernest Brown eher als Defensive End sieht, kann man ihn hier jetzt tatsächlich als puren Edge-Rusher sehen. Und könnte da auch Konkurrenz oder zumindest Situational Pass Rusher zusammen mit zum Beispiel Terrell Lewis oder Ja'Kai Polite werden.
Könnte ein Stil werden für die Rams an der Stelle.
Ja.
Also wenn er so liefert wie in seiner 2019-Saison, dann könnte der gut abgehen, der junge Mann.
Ja. Dann haben wir noch ein paar UDFAs uns geholt, wo einige mir richtig gut gefallen. Da gehen wir jetzt aber noch nicht so drauf ein. Da darf uns dann unser Experte was zu erzählen, weil er hat ja in unserer Konversation schon gesagt, es ganz besonders machen ihm UDFAs Spaß. Teaser, Teaser.
Ja, genau. Simon, du wolltest noch grundsätzlich was zu der Thematik, warum die Rams keinen so sehr gewünschten O-Liner sich im Draft geholt haben.
Also zum einen haben wir noch in Alaric Jackson einen UDFA geholt. Zum anderen Man hat vorher immer wieder gesagt, man hat Vertrauen in seine In-House-Options, was wir natürlich alle nicht geglaubt haben. Weil das Front Office hat uns schon oft angelogen. Wir haben das alle als Smokescreen empfunden. War es aber im Endeffekt nicht. Man hat tatsächlich Vertrauen in die In-House-Options. Dementsprechend hat man keine O-Liner gedraftet. Viele haben ja gehofft auf Meinerts, also Quinn Meinerts, der Center, wo man zwei Chancen hat, ihn zu draften. Man hat ja sogar noch eine Chance, Creed Humphrey zu draften, den Center, der letztendlich zu Kansas City gegangen ist. Und das waren ja auch beides Spieler, womit man zwei Interviews hatte. Und man hatte im Endeffekt dann zwei Chancen, um die zu draften, beziehungsweise im Humphreys Fall, glaube ich, war es nur eine. Und man hat sie nicht genommen. Das schreit für mich nach, da ist irgendwas faul, dass die entweder nicht in unser Zone-Blocking-Scheme passen oder dass da sonst irgendwas nicht gepasst hat. Die Alternative ist, wir haben bereits 12 O-Liner im Roster. Und alles außerhalb von Meinerts oder Humphreys, und ich glaube nicht mal mehr die beiden, sind keine Day-One-Starter. Das hätte uns jetzt für diese Saison auf jeden Fall nicht wirklich was gebracht, weil O-Line hat einfach eine Entwicklungskurve. Das ist nicht wie im wie ein Running Back, den du relativ Plug-and-Play machen kannst. Du hast auch noch hart gehypte Prospects, wie zum Beispiel Tyler Bierdas, den man letztes Jahr unbedingt bei den Rams wollte, war so da ungefähr der, der Quinn Meinerts dieses Jahr. Und der ist dann, hat auch unglaublich Probleme gehabt letztes Jahr. Und dann vertraut man lieber in seinen In-House-Options, weil gerade Konsistenz und Kontinuität ist halt bei O-Line ein ganz großes Thema. Und da ist halt die Sache, dass du dann mit einer Line bestehend aus Whitworth als Left Tackle, Noteboom wird dann wahrscheinlich als Left Guard reingebracht, der ja auch sich richtig gut entwickelt hat letzte Saison. Ich glaube, der könnte doch noch wieder ein guter Guard sein, weil in der Abwesenheit von Whitworth hat er ja schon als Tackle relativ gut ausgesehen. Dann wirst du Corbett wahrscheinlich als Center nehmen, der hat da auch Erfahrung.
Aber keine Pro-Erfahrung.
Er hat leider schon immer ein bisschen, ich glaube, der hat mal occasional auch als Center gespielt.
Aber ich will gleich noch was ergänzen zu dem.
Mach dazu weiter. Ist halt die Lernkurve als Center ist halt richtig hoch und da hat man nicht das Vertrauen, dass ein Day-2 oder sogar Day-3-Starter da jetzt irgendwie was beitragen könnte. Aber bleiben wir dabei. Edwards bleibt wahrscheinlich bei seiner Rolle als rechter Guard und Havens dann als rechter Tackle. Die O-Line war letztes Jahr wirklich gut.
Ja.
Und einfach nur jetzt ein bisschen zu shiften als Center, beziehungsweise wieder Neues reinzubringen, ich glaube nicht, dass das so sehr noch verändern wird. Geschweige denn bezweifle ich, dass ein gedrafteter Center oder gedrafteter Guard da jetzt irgendwie ein Upgrade wäre über die Spieler, die wir haben. Gerade jetzt mit einem neuen O-Line-Coach, der eventuell noch mal was verändert.
Ja. Also
und wie ich halt gesagt habe, wir haben schon 12 Spieler noch im Roster. Ja. Du musst Spieler entwickeln. Das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt. Und ich bin der Meinung, dass ich damit relativ richtig lag, wie sich die O-Line letztes Jahr gespielt hat.
Also grundsätzlich war unsere O-Line wirklich nicht schlecht letztes Jahr, auch mit der Verletzung von Andrew Whitworth dann. Da sah die O-Line trotzdem immer noch gut aus. Das einzige Bedenken ist halt jetzt wirklich die Center-Position, die ich in meiner Welt habe. Zum einen, Allen hat sich das Kreuzband gerissen oder hatte eine Kreuzbandverletzung, war davor auch nicht gerade konstant auf der Center-Position. Shelton kam 2018 als UDFA in die Liga, hat keine Pro-Erfahrung als Center und Corbett hat jetzt auch nicht die Erfahrung als Center in in der Position. Das ist so ein bisschen, was mir wirklich Magenschmerzen macht. Ansonsten sah die O-Line wirklich gut aus.
Das ist ja das, was ich sage. Wir können wenig vermuten, dadurch, dass wir keinen als Center gesehen haben.
Ja.
Aber gerade Brian Allen hat ja jetzt Zeit, sich zu entwickeln. Der hatte Zeit zu trainieren und das könnte sowas sein wie Joe Noteboom, den man in seiner ersten Saison auch mochte ich gar nicht. Und der hat uns ja unglaublich Magenschmerzen gemacht, als er für Whitworth reinkam. Und im Endeffekt hat er trotzdem wirklich solide da gespielt.
Vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, dass er jetzt mit einem neuen Quarterback, mit Stafford, gleich mit ihm quasi von vorne anfängt. Ja. Könnte vielleicht ein guter Aspekt sein, dass er dann dementsprechend lernt und seine Leistung dann dementsprechend verbessert.
Ich habe halt schon öfter mal gesehen, dass irgendwie, weil wir jetzt keinen O-Lineman, gedraftet haben, muss Matt Stafford jetzt wie Russell Wilson um sein Leben fürchten. Das wird auf keinen Fall passieren.
Das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch nicht.
Mir macht die Depth auch ein bisschen Sorgen. Aber ich glaube, wenn du jetzt anstatt Jameel Demby zum Beispiel da irgendeinen Sechst- oder Fünftrunden-Pick hinsetzt, dann würde ich trotzdem, glaube ich, lieber noch Demby nehmen. Obwohl der schon weit weg von einem Starter ist.
Ja, am Ende müssen es die
Team hat viel mehr Infos, als wir jetzt wissen.
Ja, natürlich.
Wir werden es erst in Woche 1 herausfinden, wie die O-Line tatsächlich sich auf den Platz macht.
Ja.
Vielleicht machen wir uns komplett unbegründet jetzt Sorgen. Vielleicht ist auch alles begründet. Wir werden es herausfinden.
Ja. Bis dahin können wir ja noch ein bisschen mutmaßen und gucken, in welche Richtung es geht am Ende. Ja, Simon, ich lasse dir jetzt erstmal das Schlusswort zum Draft der Rams in 2021. Was sagst du, bist du zufrieden damit? Was für eine Note würdest du geben?
Ich bin ja bei vielen anderen noch, dass ich doch einfach aus Zukunftssicht ganz gerne noch irgendwie einen Creed Humphreys gehabt hätte oder auch noch einen von den späteren Spielern, die ein bisschen geslidet sind. Da war so ein paar Headscratcher drinne. Aber insgesamt, ich tue mich immer schwer damit, Drafts zu graden, sobald man sie rausbekommt. Mein berühmtestes Result ist irgendwie der Draft, wo die Seahawks Russell Wilson drin hatten und sie dann einfach ein D oder sogar ein F für bekommen haben. Brandon Perner von Dead Good Sports hat immer eine sehr gute Einstellung dazu. Alle Drafts bekommen ein B.
Ja,
wie das jetzt aussieht. Ich tue mich schwer damit, Drafts zu graden.
Ja.
Mir gefallen ein paar Picks wie Jacob Harris ganz gerne, ganz gut. Ein paar Headscratcher sind dabei. Ein paar Spieler sind vermutlich zu früh gepickt worden, aber im Endeffekt sind die Löcher im Roster relativ gut geschlossen worden. Nicht, dass besonders viele wären. Das größte Problem war Depth. Und zu einigen Concerns gefallen mir halt unsere UDFA ist richtig gut.
Ja, ich denke, da kommen jetzt auch da noch ein paar. Aktuell haben wir 9 UDFAs geholt. Könnte durchaus sein, dass da noch 4, 5 Spieler kommen werden.
Auf jeden Fall, man muss ja irgendwie aufs 90-Mann-Roster kommen.
Richtig, genau.
Das wird mir gefallen. Und wie gesagt, dazu werden wir später noch mal ein bisschen mehr eingehen. Übernächste Woche ist es.
Genau, übernächste Woche.
Später diese Woche haben wir noch was ganz anderes Überraschung für euch. Eine ganz andere Überraschung für euch.
Aber da sagen wir jetzt erstmal nichts dazu.
Nee, nur, dass es eine geben wird.
Richtig. Mein Abschluss zum NFL Draft 2020, den hatte ich auch auf Twitter geschrieben. Es waren auf jeden Fall einige überraschende Picks dabei. Auch aus Fansicht muss man das natürlich sagen. Ja. Einige fragwürdige Picks waren dabei. Aber im letzten Jahr ging es mir genauso. Personalie Cam Akers, Personalie Ben Jefferson. Wo man sich gefragt hat, warum. Am Ende der Saison standen wir trotzdem in den Playoffs. Deswegen müssen wir zwangsläufig McVay und Les Snead vertrauen. Und auch wenn wir die Entscheidungen der beiden nicht verstehen. Wenn es am Ende funktioniert, super. Von daher, trust McVay, trust Snead. Und das war's von mir. Ich gehe jetzt ins Bett. Danke fürs Zuhören.
Ne, schön, einen kurzen wollte ich noch das Front Office hat sich gerade mit Picks wie Jordan Fuller oder anderen Spielern noch ein gewisses Vertrauen bei uns verdient.
Das stimmt.
Und dementsprechend kann ich auch wieder nur sagen, trust the Front Office. Die haben bewiesen, dass sie wissen, was sie tun. Und ja, dementsprechend, ich schließe mich Marcel da nur an. Das Bett ruft.
Ja. Oh ja.
Tschüssi.
Ciao.